Herzlich willkommen bei Quite a Girl, dem unperfekten, aber authentischen Podcast von und mit Frauen in Technologie und Business. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer-Schmöller und ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Veronika Jackl über ihre Faszination für Psychologie und ihren ganz persönlichen Weg zur Arbeitspsychologie. Veronika teilt Erkenntnisse über die Schaffung motivierender Arbeitsumgebungen sowie die Wichtigkeit von psychischer Gesundheit in Organisationen. Du möchtest weitere Informationen zu Quite a Girl? Dann besuch uns unter community.quiteagirl.net. Herzlich willkommen, Veronika.
Dankeschön, hallo.
Veronika, du bist Arbeitspsychologin und Expertin für psychische Belastungen in Organisationen. Und als ich maturiert habe, das ist jetzt doch schon einige Zeit her, das war 1996 schon, haben uns ganz, ganz viele gesagt, studiert ja nicht Psychologie, da findet man keine Arbeit.
Ja, das kenne ich auch.
Das kennst du auch. Wie war dein Weg dann trotzdem zur Psychologie und auch jetzt in weiter Folge natürlich zur Arbeitspsychologie?
Genau, ich bin nicht Taxlerin geworden, wie wir alle gesagt haben. mein Weg zur Psychologie war, ich habe ein Gymnasium besucht und hatte damit eben ja auch Psychologie und Philosophie 2 Jahre lang am Ende von meiner Schulzeit. Und ich war extrem fasziniert von der Psychologie, von allem, was sie so geboten hat, wie breit sie aufgestellt war, welche Erkenntnisse es da gibt über Menschen. Was mich da besonders fasziniert hat, waren so sozialpsychologische Phänomene, also Gruppendynamiken, die man natürlich in Schulen und in Schulklassen natürlich ja auch hautnah immer miterlebt und dass es dafür Erklärungen gibt, warum sich Menschen so verhalten, wie sie das tun. In Gruppen, das habe ich immer extrem spannend gefunden und eben auch so diese ganze Tradition, die dahinter steckt, auch in Österreich mit Sigmund Freud und so weiter, das fand ich extrem faszinierend. Genau, und dann habe ich mir gedacht, da möchte ich auf jeden Fall näher einsteigen. Und mir war nicht klar, dass ich dann da landen werde, wo ich jetzt lande, sondern es war wirklich einfach ein reines Interesse. Das war einfach das Fach, wo ich mich wirklich aufgegangen bin, inhaltlich, was mich interessiert hat. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich beginne es zu studieren und habe mir immer gesagt, wenn es nichts ist, dann kann ich ja nach einem Jahr wieder wechseln und mache ich was anderes.
Genau, aber da. Fall, wie du gesagt hast, wäre immer noch der Taxijob vielleicht gewesen. Genau. Ja. Wie kann man sich denn den Arbeitsalltag einer Arbeitspsychologin vorstellen?
Ja, die Arbeitspsychologie. Die Arbeitspsychologie, wir beschäftigen uns ja mit Menschen in der Arbeitswelt, das heißt mit ganz normalen, gesunden Leuten. Also das war mir in meinem Studium, war mir das relativ schnell klar. Ich möchte mich eigentlich nicht sozusagen jetzt den ganzen Tag beschäftigen mit Menschen, die erkrankt sind. Also so die klinische Psychologie, das ist nicht mein Feld, aus verschiedensten Gründen, sondern ich möchte mich sozusagen mit dem ganz normalen Alltag beschäftigen. Und eben in der Arbeitspsychologie beschäftigen wir uns halt dann mit Führungskräften, mit Beschäftigten in Unternehmen und wo es darum geht, eben ja vor allem motivierende Arbeitsbedingungen herzustellen, jetzt in meinem Fall. Und was ich da mache, ist, also das ist sozusagen mein Spezialthemenfeld, die sogenannte Evaluierung psychischer Belastungen. Das heißt, ich analysiere, wie die psychischen Arbeitsbedingungen sind in Organisationen. Also das mache ich einerseits mit Workshops, mit Gruppendiskussionen, mit Einzelgesprächen von Leuten, aber auch mit schriftlichen Befragungen. Genau, und da habe ich hier sozusagen, dass ich viel Daten sammle und das dann natürlich eben auch rückspiegel dann an die Führungskräfte und mit denen dann auch bespreche und erarbeite, welche Maßnahmen sie setzen können, um hier motivierendere Arbeitsbedingungen zu gestalten. Also das ist so mein Weg in der Arbeitspsychologie, was mich so da tagtäglich beschäftigt. Zusätzlich habe ich halt noch viele Fortbildungen, die ich halte für Menschen in dem Feld, nachdem ich da ja schon eine Zeit unterwegs bin, mache das ja jetzt dann doch schon seit 14 Jahren und habe da auch eine Online-Akademie dazu, wo ich mich da auch nochmal sozusagen mit Fachkolleginnen eben auch auf Metaebene zu dem Thema auch austausche.
Ich kann mich erinnern, ich habe in der Vorbereitung nochmal nachgezählt oder zurückgeschaut, es war 2016. Da habe ich als Nichtmedizinerin eigentlich total lustig an der Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention ein Seminar besucht. Und da warst du eine der Vortragenden und du hast einen Satz gesagt, der ist mir bis heute, also 8 Jahre später, nach wie vor irgendwie im Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig wiedergebe, aber es war irgendwie so in diese Richtung, wir betrachten nicht die Person, sondern vielmehr der Stuhl, auf dem die Person sitzt.
Genau, richtig.
Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Arbeitspsychologie, mit deiner Arbeit?
Das stimmt, ja, das ist ein wichtiger Satz in dem Kontext. Und zwar betrachten wir in der Arbeitspsychologie die Arbeitsbedingungen die da entstehen. Wir wissen einfach aus wissenschaftlicher Sicht, welche Arbeitsbedingungen Menschen brauchen, um motiviert zu arbeiten und eben nicht ins Burnout zu rutschen, nicht zu erkranken, keinen Stress zu erleiden. Das wissen wir. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und es unterscheidet sich zwischen Menschen nicht extrem. Also natürlich sozusagen jeder hat ein bisschen seine Vorlieben, wie er oder sie gerne arbeitet. Aber an sich können wir einfach Aussagen treffen, wie Arbeitsbedingungen sein müssen, damit sie gut sind. Und in der Arbeitspsychologie analysieren wir eben die Arbeitsbedingungen von außen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Workshop halte oder eine Befragung mache, dann stelle ich nicht die Frage, haben Sie heute gut geschlafen? Sind Sie motiviert gewesen in der Früh? Weil das zielt auf die Person ab und ihr eigenes Erleben. Und das ist auch abhängig von viel, viel mehr als den Arbeitsbedingungen. Das ist auch abhängig vom Privatleben, von dem, wie ich geschlafen habe, wie es mir gerade geht, ob ich körperlich gerade gesund bin oder nicht. Und all das spielt da eine Rolle. Sondern ich frage sowas wie, haben Sie alle Informationen zum Arbeiten, die Sie benötigen? Wie wird mit Fehlern in der Organisation umgegangen? Haben Sie regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen? Und all das sind Rahmenbedingungen, die dann auch Führungskräfte bewusst gestalten können. Weil eben auch Führungskräfte, die können nicht beeinflussen, wie man gerade schläft und wie einem privat sozusagen gerade die ganze Situation ist. Aber Führungskräfte können das rundherum gestalten. Und da versuche ich dann anzusetzen, da versuche ich mal zu helfen. Und deswegen, ja, sage ich dann halt gerne, wir beschäftigen uns eben nicht mit dem Menschen, der auf dem Sessel sitzt, sondern wir versuchen den Sessel so zu gestalten, dass er eben ergonomisch ist im übertragenen Sinn. Mhm. Die Leute finden das immer ganz lustig, aber es ist auch für Beschäftigte ein bisschen eine Befreiung, wenn ich sage, ich bin Arbeitspsychologin, ich interessiere mich für Arbeit und nicht für Menschen. Menschen sind mir wurscht. Das ist natürlich eine extreme Überspitzung. aber das hilft den Leuten auch, sich zu öffnen und dann eben über ihre Arbeitsbedingungen zu erzählen, weil sie sich dann selber nicht so analysiert vorkommen. Und das ist jetzt keine Psycho-Couch, auf die ich sie da lege.
Das heißt eigentlich, wenn man es jetzt so runterbricht oder rausdestilliert, du kämpfst für bessere Arbeitsbedingungen.
Absolut, mit vollem Herzen.
Mit vollem Herzen. Ich stelle mir das in manchen Organisationen ja durchaus schwierig vor. Also das wirklich auch umzusetzen oder was dann da immer rauskommt. Mhm. Was motiviert dich da trotzdem selber auch, mit diesem Engagement reinzugehen, das du ja seit Jahren eigentlich an den Tag legst?
Ich glaube, das sind viele Aspekte. Ich glaube, ich finde es erstens einmal sehr schön zu sehen, wenn es funktioniert. Also eben, wenn Maßnahmen umgesetzt werden, wenn Beschäftigte sich dann auch Monate oder Jahre später melden und sagen, das hat super funktioniert oder das hat einen Anstoß gegeben, dass unsere Arbeitsbedingungen sich dann wirklich verbessert haben. Da haben wir eine Maßnahme umgesetzt, an die haben wir vorher gar nicht gedacht und das war eigentlich so leicht und das hat so viel verbessert. Also diese Erfolge, dieses positive Feedback ist natürlich großartig. Und was ich natürlich auch sehr spannend finde, ist dann mit den Führungskräften zu arbeiten. Also wie du gesagt hast, manchmal ist es nicht einfach, aber dann interessiert mich als Arbeitspsychologin eben auch, so wie damals in der Schule, was sozialpsychologisch auch dahinter steckt, warum das so ist, wie es ist. Also mich interessiert dann auch, welche Bedürfnisse haben die Führungskräfte, die dazu führen, dass sie dann eben sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, vielleicht manche Ideen oder Maßnahmenvorschläge auch gleich mal ablehnen, dass sie auf Kritik vielleicht manchmal ein bisschen negativ reagieren, wenn man das so sagen kann, sich gleich mal angegriffen fühlen. Dann versuche ich natürlich auch so herauszufinden im Gespräch und darauf einzugehen, weil auch die Führungskräfte sind ja Beschäftigte. Auch die haben ja ihre Bedürfnisse. Und dann ist es für mich spannend, wie denn dieser Kontext auch zu sehen ist und wie das zustande gekommen ist. Und dann kann man sich darauf einlassen und dann sieht man was möglich ist an Veränderungen und was vielleicht viel Kulturentwicklung auch dann braucht.
Mhm. Du hast jetzt die Führungskräfte angesprochen. In meiner Arbeit, ich merke seit zu Beginn der Pandemie circa, dass also dieses ganze Thema Druck, Stress, gerade unter den Führungskräften sehr stark zugenommen hat. Mhm. Und zeigt sich bei dir ein ähnliches Bild?
Ja, ich würde es gar nicht auf die Pandemie unbedingt nur runterbrechen, sondern ich sehe schon, dass überhaupt in den letzten Jahrzehnten der Druck einfach kontinuierlich gestiegen ist. Das wissen wir auch aus der Forschung, dass eben die Geschwindigkeit vor allem, mit der gearbeitet wird, mit der Informationen auf uns einprasseln in der Arbeitswelt, die Geschwindigkeit, mit der zu reagieren ist auf Informationen, dass die einfach extrem gestiegen ist. Und das finden viele Leute sehr anstrengend. Auch dieser sogenannte Techno-Stress, also dieser Stress eben durch die Digitalisierung, die ist natürlich auch auf jeden Fall ein Aspekt. Das, was ich auch sehe, und ich glaube, da hat die Pandemie tatsächlich noch einmal einen großen Schub gegeben, ist, dass es auch normaler wird, darüber zu reden. Also ich glaube schon auch, dass, weiß ich nicht, mein Großvater, wie er irgendwie in den 50er, 60er Jahren irgendwie Hauptschuldirektor war, der hat sicher auch Stress erlebt. Aber der hätte das so nie angesprochen. Sondern der wäre dann vielleicht irgendwann mit einem Magengeschwür irgendwie zum Arzt gegangen. Aber dieses eben Aussprechen, Reflektieren, sich dann auch zu trauen, zu sagen, ja, so ist es bei mir, dass sich das also auf die Psyche einfach auch dann schlägt, das hat deutlich zugenommen und durch die Pandemie nochmal extremer. Weil ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der in der Pandemie, durch die Pandemie, wie auch immer, extrem stark sich psychisch belastet gefühlt hat und vielleicht sogar eine psychische Erkrankung entwickelt hat. Sei das jetzt ein Burnout, eine Depression, eine Zwangsstörung mit Hände waschen und desinfizieren die ganze Zeit. Also da hat man einfach nochmal deutlicher gesehen, welche Auswirkungen das hat. Das wissen wir ja auch aus den Statistiken, dass da extrem viele Menschen drunter gelitten haben. Also Pi mal Daumen, jede dritte Person. Und damit kennt jeder irgendjemanden. Und ja, das wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, wie das im Arbeitsalltag dann auch gezeigt wird und darüber geredet wird.
Speziell, wo du jetzt gesagt hast, dass die Leute reden eher drüber, das merke ich jetzt auch in diesen ganzen Podcast-Interviews, wenn man mit den Frauen redet, wo man plötzlich sieht, wir stehen alle unter massivem Stress teilweise. Jede von uns hat Ängste, jeder von uns hat Zweifel. Ja, und, aber das auszusprechen und zu sehen, Moment mal, anderen geht es genauso. Das hilft schon ein gutes Stück weiter.
Absolut. Na, diese Reflexion, ich bin nicht alleine und es geht auch anderen Menschen so, das sehe ich auch extrem so. Auch während der Pandemie habe ich natürlich ganz, ganz viele Online-Workshops gehalten zum Thema eben psychische Belastungen in der Pandemie. Eh klar. Wo es natürlich zum Teil um Arbeitsbedingungen geht. Wie reden wir miteinander? Wie tauschen wir uns aus? Wie organisieren wir uns jetzt neu durch das Virtuelle? Aber eben auch diese eigenen Beanspruchungen. Also so dieses, ja, wie geht's den einzelnen Personen? Und ich mache das immer ganz gerne, dass ich dann auch Statistiken einfach zeige und sage, rein statistisch betrachtet, hier haben wir repräsentative Umfrage, geht's XY% geht's jetzt gerade so. Und allein das ist für viele Menschen eine Erleichterung zu sehen, dass eben sie nicht alleine sind mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen, mit ihren Schlafstörungen und allem, was so dahinter steckt. Mhm.
Du hast vorhin schon angesprochen, neben deiner Arbeit direkt in Unternehmen oder mit Unternehmen hast du über die letzten Jahre auch die Pioniere der Prävention aufgebaut, indem du dann Berufskolleginnen und Berufskollegen von dir unterstützt. Du bist aber auch Sportlerin und du bist auch Mama.
Ja.
Vor welchen Herausforderungen stehst denn du, das alles unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das alles unter den Hut zu bekommen. Absolut, das ist natürlich eine große Herausforderung. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden, auch wenn ich mir gerne mehr wünschen würde, wie es vielen anderen auch so geht. Also natürlich ist das ein Thema, da ständig Prioritäten zu setzen. Und ich sage mal, in den letzten Jahren hat sich diese Priorität noch immer wieder verschoben. Und da habe ich irgendwann auch immer wieder bewusst Entscheidungen getroffen. Ich bin auch in vielen Ehrenämtern drinnen, vor allem im Sport, dann auch manchmal zu sagen, okay, dieses Ehrenamt, das geht sich jetzt nicht mehr aus, das muss ich jetzt zurücklegen, muss ich vielleicht auf Eis legen für eine bestimmte Zeit. Auch solche Entscheidungen muss man halt dann manchmal treffen. Aber ja, dieses ständige Jonglieren zwischen all den Rollen ist natürlich ein großes Thema, klar.
Zweifelst du da manchmal auch, ob du das alles schaffst oder gut genug schaffst, deinen Ansprüchen gerecht wirst?
Ja, also ich bin schon ein bisschen eine Perfektionistin, das ist klar. Aber ich versuche mich, sagen wir so, ich versuche mich immer mehr an der 80-20-Regel dann auch zu sagen, okay, was geht sich einfach aus und was geht sich nicht aus? Und ich glaube, das, was ein bisschen mein Vorteil ist, ist, dass ich manchmal schnell Entscheidungen treffen kann. Und dass ich dann manchmal auch so ein bisschen die Einstellung habe, es ist manchmal besser, einfach eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig richtig war, als gar keine Entscheidung zu treffen und dann ewig herumzujammern, sondern da lösungsorientiert auch einfach zu sein. Also ich glaube, das ist schon eine meiner Stärken, dann auch zu sagen, okay, wenn sie jetzt gerade nicht funktioniert, dann muss man einfach auch mal Entscheidungen treffen, das rational vielleicht auch analysieren, was habe ich denn gerade alles auf meinem Tisch, sich das auch mal visualisieren, was alles da ist und sich dann zu überlegen, wo setzt man Prioritäten. Und ich habe auch die Einstellung, keine von diesen Entscheidungen, eben einen Job zu machen oder eine Tätigkeit jetzt irgendwie noch zu machen, ein Ehrenamt, ein Sport oder was auch immer, keine dieser Entscheidungen ist für immer, sondern die ist für jetzt gerade in meiner jetzigen Lebenssituation, ist das jetzt gerade die richtige Entscheidung. Und manchmal darf sich's einfach verändern. Also weil du gesagt hast, Sportlerin. Ich sehe mich schon als Sportlerin, aber ich habe jetzt, seitdem ich schwanger bin, also ich komme ja aus dem Judo, habe ich jetzt kein Judo mehr aktiv betrieben und habe jetzt auch leider in den letzten Jahren jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, das wieder aktiver anzugehen. Dafür fokussiere ich mich jetzt wieder halt mehr auf Ehrenämter, die ich auch untertags machen kann, wenn die Tochter im Kindergarten ist. Mhm. Ich weiß aber, dass ich diesen Sport wieder aktiv machen werde, sobald es wieder geht. Also es ist immer so ein bisschen eine Wellenbewegung in all diesen Bereichen.
Mhm. Auf und Abs, oder?
Ja, die gehören dazu.
Bringt dir dein berufliches Wissen ein Stück weit einen Vorteil? Also
bei
im
was?
Sinne von...
Beim Auf und Ab?
Beim Auf und Ab und auch darüber zu reflektieren, wie geht es mir jetzt? Jetzt packe ich mal alles am Tisch, setze dann meine Prioritäten?
Möglicherweise, ja. Also ich vermute schon, dass mir das hilft. Über die Jahre haben sich ja da ganz viele Kompetenzen einfach auch beruflicherweise angesammelt, also eben über Arbeitsbedingungen. Aber natürlich habe ich auch ganz viel in diesen Gesprächen reflektiere ich natürlich auch immer im Hinterkopf selber mit, was sind denn Arbeitsbedingungen, die mir gut tun? Wann kann ich besonders gut arbeiten? Das denkt man natürlich immer ein bisschen mit. Wenn ich Workshops halte, eben mit Beschäftigten und die mir erzählen, wie es ihnen gerade geht, natürlich schwingt immer so im Hinterkopf ein bisschen mit, würde mir das auch gefallen oder würde mich das auch stressen? Und dadurch wächst man natürlich auch mit sich selber. Und natürlich dann eben auch so was wie Coaching-Ausbildung und solche Dinge helfen natürlich dann auch, das auch nochmal zu reflektieren. Und dann gibt es auch schöne Techniken, wo man sagt, okay, da kann man dann eben auch ein bisschen abwägen und sagen, okay, wie soll es denn in Zukunft ausschauen? Welche Entscheidungen würden mir denn gut tun oder die Entscheidung, die ich jetzt treffe, was könnten die dann für Auswirkungen haben in 15, 20 Jahren?
Also nicht ein Problem zu denken, sondern tatsächlich einfach die Lösung zu suchen.
Absolut, ja, klar. Also das ist, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte, da nicht sich im Problem extrem zu verhaften. Das ist zwar manchmal spannend und manchmal braucht man auch so dieses Sudern, wie man so schön sagt in Österreich, dieses Jammern und sich ein bisschen suhlen drinnen, aber dann muss der Schritt doch irgendwann passieren und sagen, okay, gut, jetzt habe ich draußen die Emotion, ich habe es am Tisch liegen, passt und schauen wir nach vorne, was könnte eine gute Lösung sein.
Und dann geht's weiter, genau. Wie weit hat sich dein Alltag, dein Arbeitsalltag vor allem, verändert, seit deine Tochter auf der Welt ist?
Komplett. Also das kann man definitiv so sagen. Mein Arbeitsalltag vorher, meine Tochter ist ja 2022 auf die Welt gekommen. Ich lasse jetzt mal die Pandemie weg. Lassen wir mal diese 2 Jahre vorher Pandemie weg, die natürlich auch nochmal viel verändert haben. Aber die 10 Jahre vorher, wo ich selbstständig war, die waren geprägt durch extrem viel Workshops, herumfahren, den ganzen Tag natürlich intensiv viele Kundentermine auch wahrzunehmen, sehr viele Termine auch, also ich lebe und arbeite in Wien und natürlich bin ich auch viel herumgefahren eben im ganzen Bundesgebiet und ja, war einfach extrem eingedeckt. Also ich habe sicher, also 50 Stunden im Durchschnitt sicher gearbeitet, locker. Das auf jeden Fall und extrem gerne. Also ich habe es wirklich, wirklich genossen. Mir war dann aber natürlich auch klar, wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann wird sich das ein bisschen verändern. Und habe dann eben auch schon für mich so ein bisschen überlegt, wie könnte es denn gut sein? Also was könnten denn gute Rahmenbedingungen sein, um einerseits meine Liebe zu meinem Beruf herauszuleben? Das wollte ich auf gar keinen Fall reduzieren. Also zeitlich schon, aber ich sozusagen wollte jetzt nie zu Hause bleiben und nur Mutter sein. Wie kann ich das einfach unter einen Hut bringen? Und dann eben auch unter anderem diese Fokus dann auch online zu arbeiten, der war dann auch ein klarer Schritt, dann auch zu sagen, das kann dann einfach auch helfen, das Familienleben dann mit unter den Hut auch zu bringen. Die Pandemie hat dann natürlich auch geholfen, dass das dann auch deutlich mehr akzeptiert jetzt wird, auch auf Kundenseite, dass viel mehr Gespräche einfach auch mit Videocalls stattfinden können, Online-Workshops und solche Dinge. Genau, und jetzt, wo die Kleine eben auch da ist, ist mittlerweile eben auch 2 Jahre alt, ist jetzt Gott sei Dank auch schon im Kindergarten. Also wir haben ja in Wien ein gutes Netz dann einfach auch und ich habe Großeltern, die Kleine auch sehr gerne betreuen und sie auch oft sehen wollen. Aber natürlich hat sich jetzt mein Arbeitsalltag verändert. Also so diese ganztägigen Workshops, wo ich den ganzen Tag weg bin, die sind jetzt mehr die Ausnahme als die Regel, so wie vorher. Sondern da fokussiere ich mich einfach auch mehr auf kürzere Dinge, habe eben diese Online-Akademie, wo ich meine Termine einfach auch selber einteilen kann und wo ich nicht von anderen Leuten unbedingt abhängig bin. Was hat sich dann noch verändert? Ich schaue, dass ich sehr wenige Termine außerhalb von Wien wahrnehme und wenn, dann bis jetzt ist sie einfach immer mitgefahren. Also dann nehme ich sie mit, gemeinsam eben mit Großeltern oder meinem Mann, und dann organisieren wir das so. Also auch bis hin zu, dass wir gemeinsam dann eben auch in die Schweiz fahren, wenn ich dort einen Vortrag halte. Dann wird das einfach ein Familienausflug. Das braucht natürlich viel mehr Organisationstalent als vorher, wo man dachte, ja, buche ich mal dann Flieger und flieg weg. Und jetzt ist so ein, okay, kann sie jetzt schon mitfliegen? Soll man mit dem Zug fahren? Wann wird sie schlafen? Wann wird der Mittagsschlaf sein? Dann kann man nicht umsteigen. Also es braucht einfach viel mehr Organisationstalent, dann einfach da rundherum das auch zu machen. Aber ich versuche das einfach gut unter den Hut zu bringen und auf beide Seiten ja ausleben zu können.
Deine Tochter wird ja vielleicht auch mal eine Frau in Technik oder Business.
Hoffentlich.
Was ist dir denn wichtig, dass du ihr mitgibst?
Ich glaube, das, was ich hier auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das Selbstbewusstsein auch dafür einzustehen, was ihr gut tut und wie sie gern arbeiten möchte. Dass sie selber Entscheidungen treffen kann und dass sie selber sich auch jeden Tag entscheiden kann, ob das jetzt gut für sie passt zum Arbeiten oder nicht. Also das halte ich für einen ganz einen wichtigen Punkt. Also ich weiß nicht, ob du diese Analogie kennst, diese Analogie, wie tötet man einen Frosch? Nämlich, man setzt einen Frosch eben in ein kaltes Wasser und dreht einfach langsam drunter den Herd auf und dann wird es immer wärmer und der Frosch kriegt sich mit und irgendwann implodiert oder explodiert er. Und wenn man aber gleich in heißes Wasser setzen würde, würde er natürlich sofort rausspringen und es würde ihm nichts passieren. Und so ist es ähnlich auch manchmal mit schlechten Arbeitsbedingungen. Manchmal sitzt man in einem Job fest, das habe ich oft bei Leuten festgestellt, die sitzen in einem Job und es wird immer schlechter, das Arbeitsklima. Und irgendwie, sie finden den Absprung nicht. Und sie reflektieren gar nicht, wie schlecht es eigentlich schon ist im Vergleich vielleicht zum Anfang oder im Vergleich zu anderen Organisationen. Und denken sich dann immer, na, das halte ich noch aus. Na, so schlimm ist es doch nicht. Na, das muss ich doch aushalten. Und ich glaube, diese Reflexionsfähigkeit, dann auch einfach auch klar zu sagen, nein, das tut mir nicht gut, da möchte ich nicht arbeiten. Und folgende Arbeitsbedingungen motivieren mich aber, dass sie das dann einfach auch einfordert und für sich dann einen guten Weg findet. Ich glaube, das wäre mir sehr wichtig. Mhm.
Wir haben ja in unserem Beruf eigentlich das Glück, dass wir ganz viel selber einteilen können. Du hast das schön beschrieben, auch mit deiner Online-Akademie. Es gibt aber auch ganz viele andere Berufe, wo es nicht möglich ist. Von der Kassiererin bis zur Lagerarbeiterin, verschiedenste Berufe, wo einfach gewisse Anwesenheitszeit eben ja vorgegeben ist. Mhm. Was würdest du diesen Frauen mitgeben?
Im Hinblick jetzt auf Vereinbarkeiten?
Genau, Vereinbarkeiten und auch, ja, vielleicht sogar im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, wenn die nicht mehr so sind, wie sie wirklich motivierend und passend sind, was man dann trotzdem tun kann.
Ja, also ich sehe auch in Jobs, die natürlich viel von außen organisiert sind oder wo es auch um Schichtarbeit geht beispielsweise, selbst da gibt es ganz viele sehr, sehr gute Führungskräfte, die ihren Leuten Handlungsspielraum geben. Also auch da sozusagen gibt es ganz viele Möglichkeiten, das dann auch gut zu organisieren. Und ich glaube auch, dass man hier, wenn es möglich ist, es hängt natürlich immer von der Lebenssituation ab, aber dass man auch hier bewusste Entscheidungen trifft, was passt jetzt gerade für meine aktuelle Lebenssituation. Also will ich dann wieder die fünfte Nachtschicht hintereinander machen oder kann ich die halt absagen oder suche ich mir sozusagen hier einen Arbeitgeber, der hier flexibler beispielsweise ist, der da ein bisschen auf meine Wünsche eingeht, dass ich, weiß nicht, die Erste bin, die sich in die Urlaubsliste eintragen darf oder dass ich vielleicht dann irgendwie auch mehr tauschen darf mit Kolleginnen, wenn ich, weiß nicht, am Samstag arbeiten möchte oder solche Dinge. Also auch da gibt's Rahmenbedingungen, da kann man es auch gut gestalten. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man auch das anspricht. Also ganz oft sozusagen erlebe ich es auch, dass Leute das auch einfach als gegeben hinnehmen und sich dann bei mir auskotzen. Und wenn ich es dann mit der Führungskraft bespreche, dann sagt die Führungskraft sowas wie, na, wenn ich das gewusst hätte, ist überhaupt kein Problem, dass wir das anders machen. Wir haben das halt die letzten 20 Jahre so gemacht, aber natürlich können wir es auch verändern. Also ich halte es dafür ganz wichtig, einerseits mal zu reflektieren, welche Arbeitsbedingungen stressen mich denn von außen? Also das auch mal zu trennen, nicht nur dieses, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich in die Arbeit gehe, sondern okay, was ist es denn eigentlich? Also die Trennung zwischen außen und innen. Und wenn ich weiß, okay, was sind denn die Rahmenbedingungen außen, das auch zu reflektieren, mit Kolleginnen und Kollegen, wie die das wahrnehmen, um ein Gespür dafür zu bekommen, geht es nur mir so oder geht es vielleicht eh auch allen anderen so und es hat sich vielleicht noch niemand getraut, das anzusprechen und das dann auch mit der Führungskraft zu besprechen. Am besten lösungsorientiert und natürlich schon ein bisschen mit einem Vorschlag, aber das in irgendeiner Art und Weise auch zu artikulieren, weil durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Reden ist super wichtig. Ja, das sehe ich in meinen Coachings auch immer, wo dann teilweise Menschen drinnen sitzen, die sagen, ja, eigentlich, ich will raus aus dem Unternehmen, ich will raus aus meinem Job, aber ich weiß halt nicht, was ich anderes machen soll. Ja, aber vielleicht hast du da auch einen Tipp, wenn man das nicht mehr weiß, wie man das Stück für Stück rausfinden könnte. Wenn man jetzt nicht so reflektiert ist, wie zum Beispiel du jetzt erwähnt hast oder gezeigt hast, ja, was wären da so erste Schritte, wo man dorthin kommt, dass ich wieder erkennen kann, was macht mir Spaß, wo wäre vielleicht ein besserer Platz für mich?
Also ich glaube, dass mal wichtig ist, sich anzuschauen, wo erlebe ich einfach Freude? Wo bin ich motiviert? Wo bin ich engagiert? Was sind das für Situationen, für Tätigkeiten, die mir da gegeben werden? Und das sozusagen ist ja nicht nur sozusagen allgemein im Job, sondern in jedem Job gibt es manchmal Dinge, die mehr Spaß machen, manchmal Dinge, die weniger Spaß machen. Aber das einmal ein bisschen so auseinander zu klamüsern und zu sagen, okay, wo bin ich einfach in meiner Mitte und wo bin ich im Flow und was mache ich einfach auch gerne? Das ist so ein bisschen die eine Seite. Und andererseits auch, wo kriege ich denn schönes Feedback von außen? Wo bedanken sich denn Leute bei mir? Wo sagen sie, ah, das kannst du viel besser als alle anderen? Also auch das sozusagen ist ja auch ein Hinweis darauf, wo man dann wirklich auch gut ist. Das muss nicht immer das Gleiche sein, aber das kann natürlich dann auch ein bisschen helfen, das auseinander zu dividieren. Und das, was ich gelernt habe, einfach auch in meiner Rolle da als Arbeitspsychologin, wo ich unterwegs bin in so unterschiedlichen Firmen, ist, es gibt so viele Jobs auf dieser Welt. Die sind so unterschiedlich, es ist unglaublich. Also es ist manchmal wirklich ein Wahnsinn, wie viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten es gibt. Das hätte ich mir als Kind nie träumen lassen, dass irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht 10 verschiedene Kategorien irgendwie so von Jobs irgendwie im Kopf. Aber es gibt so, so viel da draußen. Und ich glaube, wenn man mal einerseits reflektiert hat, was einem gut tut, wo man glaubt, dass man selber gut ist, dann kann man auch so ein bisschen seine Fühler ausstrecken. Und selbst wenn ich nicht genau weiß, wohin es mich führen soll, dann kann man ja trotzdem das ein bisschen anklingen lassen, auch im eigenen Netzwerk, bei Bekannten beispielsweise, bei Freunden und sagen, ah, ich bin irgendwie unzufrieden, ich würde gerne mehr machen mit, ich weiß es nicht, Berichte schreiben, Dinge analysieren, mit Menschen reden, was auch immer. Also dass man dann hier so ein bisschen auflistet, was einem gut tut. Und es ist manchmal unglaublich, ja, wie dann die Kraft des Netzwerkens dann auch zusammenkommt und wo einen dann Leute vielleicht auch hinempfehlen und sagen, hey, erst bei mir in der Firma gibt es folgenden Bereich, da suchen sie Leute, bewirb dich mal. Dass man dann eben auch so ein bisschen ja auf informellen Wegen auch dann sieht, was alles vielleicht möglich wäre.
Das Schöne an der jetzigen Zeit ist ja auch, dass man speziell beim Thema Weiterbildung in Österreich zumindest ein sehr, sehr gutes Netz mittlerweile haben. Also berufsbegleitend oder auch neben Familie Dinge einfach dazu zu lernen. Das ist gefühlt in den letzten 10 Jahren deutlich einfacher geworden, als es früher war.
Ja, also ich glaube auch, dass man das gut nutzen kann. Und selbst wenn es nur ist, ein bisschen mal YouTube-Videos schauen und ein bisschen reinschnuppern in andere Kompetenzen. Also egal, ob das jetzt, weiß nicht, Programmieren ist oder Gesprächsführung, Führungskompetenzen, was auch immer. Zu allem gibt es doch YouTube-Kanäle oder irgendwelche TikTok-Accounts oder solche Dinge. Also auch da kann man mal so ein bisschen reinschnuppern und schauen, was einen da interessiert.
Aus einem anderen, aus auch so Quite a Girl-Interview, hat eine Interviewpartnerin zu mir gesagt, und jedes Mal, wenn ich Angst habe, dann gehe ich trotzdem raus aus meiner Komfortzone und dann komme ich drauf, was ich nicht alles kann und welche Potenziale ich nicht alles habe. Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp für alle, die da ein bisschen am Zweifeln sind, in welche Richtung es gehen soll. Einfach mal ausprobieren und ja, die Angst ist bei uns allen da.
Das stimmt. Ich habe da gelesen in einem Buch von Sheryl Sandberg, die in Facebook groß geworden ist und da große Managerin war, die hat gesagt, sie hat sich immer überlegt, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und das finde ich ist ein sehr schöner Satz, eben auch so zu überlegen. Also ich habe es bei mir zum Beispiel umgelegt beim Thema Vorträge halten. Da ist etwas, wo ich immer extrem nervös war, wo ich zum Schwitzen angefangen habe, wo ich rot geworden bin und wo ich so zum Stottern begonnen habe auf der Bühne. Aber diese Überlegung, wie würde es denn ausschauen, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde ich mich dann verhalten? Und das so ein bisschen auch dann vielleicht mal zu versuchen, zu imitieren, sich zu überlegen, ah, dann würde ich vielleicht irgendwie mit den Schultern nach hinten rausgehen. Ich würde große Gesten machen. Ich würde Geschichten erzählen. Und das kann man sich dann überlegen, das auch mal auszuprobieren und so ein bisschen seine Komfortzone zu verlassen und ein bisschen mal auszutesten, in welche Richtung es dann gehen könnte.
Und schöner, mit jedem Erfolg eigentlich wird die Komfortzone ein Stück weit größer.
Absolut.
Abschließend vielleicht noch eine Frage. Ticken Frauen deiner Meinung nach anders, wenn es um Stress, um Druck geht, als Männer?
Das, was wir sagen können aus der Forschung, jetzt kommt ein bisschen meine wissenschaftliche Seite dann auch, ist, dass es sehr häufig sich anders anschlägt. Also dass Frauen mit Stress, dass die den anders verarbeiten. Also das sieht man klar als Männer. Bei Männern sozusagen werden häufiger dann körperliche Erkrankungen diagnostiziert und bei Frauen sind es eher psychische Erkrankungen, die daraus folgen. Und das sieht man sozusagen auch in den Korrelationen eben zu bestimmten Stressarten, dass da Frauen einfach auch anders reagieren als Männer. Wobei es natürlich auch zum Teil sein kann, dass Frauen sich dann auch das trauen, auch anzugeben und auch darüber zu reden, über diese Aspekte, eben über psychische Aspekte im Vergleich zu körperlichen Aspekten. Also das sieht man schon klar. Ansonsten habe ich Männer und Frauen erlebt, die extrem gestresst sind beim Arbeiten und auch Führungskräfte sozusagen, die unterschiedlich damit umgehen, jetzt unabhängig vom Geschlecht. Aber natürlich habe ich schon immer mehr sozusagen eher auch Frauen erlebt, die dann viel auch aufs Gegenüber auch schauen und ein bisschen eine Empathie auch nach außen zeigen. Aber ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass das einfach nur aufgrund der reinen Biologie und der Hormone stattfindet, sondern das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein gesellschaftlich gewachsenes Phänomen, dass sich dann Frauen ja auch nach außen orientieren und dann eben auch wahrnehmen, wie es anderen gerade vielleicht auch geht, in stressigen Situationen, vielleicht manchmal auch sich selber vergessen. In stressigen Situationen. Also ich glaube leider auch, dass das eine gesellschaftliche Rolle ist, in die viele reingewachsen sind.
Es kommt auch immer wieder in meiner Arbeit mit Frauen durch, dieses für andere funktionieren müssen, anderen helfen und auf sich selber dann in weiterer Folge zu vergessen. Ja. Vielleicht ein Tipp an alle Hörerinnen, schreibt sich einfach mal auf, was könnt ihr für euch selber tun und versucht das mal in der nächsten Woche vielleicht auch umzusetzen, ganz bewusst umzusetzen.
Genau. Gibt auch diesen schönen Tipp, was würde ich meiner besten Freundin in der gleichen Situation raten und das dann vielleicht auch mal umzusetzen.
Genau. Da kommen immer spannende Dinge dann hoch.
Ja, das stimmt.
Vielleicht abschließend generell zum Thema Frauen in Technologie und Business. So drei kurze Tipps, wo du sagst, das würde ich den Frauen da draußen gerne noch mitgeben.
Traut's euch. Ihr könnt alles werden und alles sein, was ihr wollt. Definitiv, also da limitiert euch nicht selber, sondern zeigt stolz, was ihr habt an Kompetenzen. Sammelt positives Feedback. Also das finde ich ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe tatsächlich bei mir auch am Computer einfach eine Ablage, wo ich Screenshots mache von positivem Feedback, das ich erhalten habe. Und wenn es manchmal stressig ist und mühsam ist, dann hilft sowas extrem, sich das nochmal durchzulesen. Und da auch zu sehen, wie man außen ankommt. Also das finde ich ist ganz, ganz relevant. Und manchmal einfach auch sich nochmal Entscheidungen zu treffen. Auch mal zu sagen, okay, da geht es mir gerade nicht gut. Also treffe ich eine Entscheidung und lasse gewisse Dinge weg in meinem Alltag, organisiere es anders und probiere einfach auch mal Dinge aus. Also eben schnelle Entscheidungen zu treffen, heißt auch so ein bisschen eine Experimentierfreude auch einfach dann zu haben. Zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mal aus, das wegzulassen, das anders zu organisieren, vielleicht dann doch irgendwie noch einen Tag zusätzlich einen Babysitter zu organisieren und dann mal auszuprobieren, zu sagen, okay, ich mache das mal einen Monat, eine Woche, einen bestimmten Zeitraum und wenn es nicht funktioniert, man kann alles wieder rückgängig machen. Also fast keine Entscheidung ist für immer.
Sehr schön. Herzlichen Dank für das Interview, fürs Gespräch. Hat mir große Freude gemacht, dich wieder nach so langen Jahren auch wieder in diesem Rahmen zu treffen. Und alles Liebe für dich und für deine Familie und für deine Arbeit natürlich.
Vielen lieben Dank, liebe Brigitte. Vielen Dank für die Einladung und dass du dich so für Frauen in Technik und Business einsetzt.
Dir gefällt Quite a Girl? Dann drück auf Abonnieren.